Farben: Bleiweiß, Bleizinngelb, Zinnober, Malachitgrün, Goldpigment, Realgar, Grünspan, Frauenglas, Azurit, Ultramarin. Die Kartuschen, die Tuben, die Tübchen, die Beutel und Pulver. Der Maler bezog sie aus einer Farbenmühle, stellte einige seiner Farben noch selbst her. Die Wirkung, die Lichtdichte, die Beständigkeit, die Farbenpersönlichkeit sei eine andere. Farben, die in Tiegeln ausgehärteten, auf Paletten angetrockneten, auf den Boden geschmierten Farben. Öl, Acryl, Casein, Kalkfarben, Aquarellfarben, Leimfarben. Die Sprache des Malers, dachte ich. Leipzig Baumwollspinnerei. In der Baumwollspinnerei ist viel los. Touristenverkehr. Der Maler Martin Rahe steigt aus, reckt die Beine, zögert mit den Händen in den Hosentaschen, die Schultern hochgezogen, man merkt, das ist sein Ort, der Ort seiner Arbeit, durch die er gilt und die er, so mein Eindruck, vielleicht auch ein wenig fürchtet. Jedenfalls, wenn er ihr wie jetzt außerhalb der Sprechstunde begegnet. Bevor die Touristen ihn entdecken, steigt er ins Treppenhaus voran, gut trainiert. Das Atelier liegt 3 oder 4 Etagen hoch unter dem Dach der Fabrik hinter einer Stahltür. Es ist, wie die anderen Ateliers auch, mit Betonwänden nachträglich in die riesige Fabrikhalle eingezogen, deren schwarzer Boden sich einst ins Schwarze Meer verwandelt habe, bei einem Piratenkinderfest. Die Maler hätten für ihre Kinder Schiffe gebastelt, mit denen sie eine Schatzinsel eroberten. Das sei großartig gewesen. Der kleine Leo als Freibeuter in dem von Rahe und Nina Schmücke gefertigten Schiff. Das Atelier riecht nach Ölfarbe. Die Tuben liegen auf dem Boden, wo Rahe die Farben mischt. Er arbeitet ohne Palette. Weitläufiger Raum, hoch, Fabrikfenster, eine Tür darin, die hinaus aufs Dach führt. Rahe öffnet sie und lässt mich für Augenblicke allein. Er will die Bilder nicht sehen, arbeitet nicht am Wochenende, grundsätzlich nicht. Er braucht die 2 Tage zum Abstand gewinnen. Sehe dann, sagt er, am Montag die Bilder klarer, das Gelungene und die Fehler. Leipzig, erinnere ich mich. Der Maler Thomas Vogelstrom und ich stehen auf dem Dach der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Der Maler Vogelstrom, Meisterschüler bei Kaspar Hesen, beim großen Kaspar, wie spöttisch und respektvoll gesagt wird, kommt von einem Empfang bei seinem Vater, dem alten Vogelstrom, dem bekannten, ja berühmten Vogelstrom, Maler des Revolutionspanoramas im Weißen Pavillon in Ostrom. Früher, vor der sogenannten Wende, Viertel der Dresdner Nomenklatura, inzwischen bevorzugte Wohngegend am Rande der Trewisch-Dresdner Sümpfe. Das Revolutionspanorama inzwischen natürlich wesentlich touristisch erschlossen, wie es in der von Werbefachleuten verfassten Antragsprosa heißt. Der junge Vogelstrom also ist wütend, vielleicht verzweifelt. Nie wird er dem Alten das Wasser reichen können, obwohl der große Kaspar sich für ihn ausgesprochen und dem alten Vogelstrom zu verstehen gegeben hat, dass er sich an der Kunst versündige, wenn er seinen Sohn von der Kunst fernhalte. Der junge Vogelstrom geht ins Atelier, köpft eine Flasche, trinkt, wirft die Flasche weg, stellt Musik an, Bach, französische Suiten. Geht im Atelier auf und ab, greift sich aus der Lade mit Papier in alten Formaten ein Blatt, beginnt zu skizzieren, die Schatzinsel-Suite wird er es später nennen, den gelben Jäger, den einbeinigen Schiffskoch Silber, den Bootsmann Israel Hens, den blinden Pew, Billy Bones in der Kneipe zum Admiral Benbow, die Hispaniola, der Geist des Captain Flint. Dann muss er wieder hinauf aufs Dach. Wir blicken zur Albertina über die Dächer von Leipzig. Ich, ein Medizinstudent, er, Meisterschüler beim großen Kaspar, wie Martin Rahe, sein Freund, Konkurrent, sein Auseinandersetzer, wie er, als ich ihn auf Rahe anspreche, sagt. Mit diesem Bild, sagt der Maler Rahe, plage er sich schon lange herum. Viel zu lange für seine Verhältnisse, schon fast ein halbes Jahr. Und es lasse ihm keine Ruhe. Er kenne das Leben dieses Bilds noch nicht genau. Was er meint, demonstriert er vor dem zweiten Bild. Hier ist außer Farbmanövern blau, grün, weiß noch nichts zu erkennen. Das Bild hat noch kein Gesicht. Es kämpft noch um seine Form. Inkubationsstadium. Rahe sagt, so sehe ein Bild nach ein, zwei Tagen aus. Links daneben ein fast fertiges, rot und gelb dominieren, sodass ich es für mich das spanische Bild taufe. Dargestellt ist eine Marktsituation, eine Straße mit merkwürdigen Läden und den bei Rahe oft vorkommenden merkwürdigen Menschen in merkwürdigen, nie ganz deutbaren Verrichtungen. Mir erscheinen die drei Bilder wie Schnitte durch verschiedene Schwangerschaftsstadien. Rahe wird immer unruhiger und geht in einen Verschlag nebenan, um Kaffee zu kochen und Kuchen vorzubereiten. Wieder lehnt er Hilfe ab. In der Mitte des Ateliers hängt ein Sandsack, davor liegt ein einzelner Boxhandschuh auf dem Boden. Ich dresche ein wenig auf den Sandsack ein. Rahe beobachtet mich vom Küchenverschlag aus, etwa »Zeige mir, wen du verdrischst, und ich sage dir, wer du bist. Zeige mir, wer du sein wirst, wenn du zu Boden gehst.« Überhaupt ist der Boden bemerkenswert. Vor den Bildern ist er mit dicken Farbschlieren, Farbbuckeln bedeckt. Dort gibt es Krater aus Gelb und Grün, Verkrustungen aus, wenn man hineintritt, noch schmatzendem Schwarz, rote und durchfallbraune Strudel, daneben Farbtuben, anscheinend achtlos liegen gelassen, schwere, armdicke Kartuschen. Was kosten die? Rahe zuckt die Achseln, darum kümmert sich seine Assistentin. Er malt mit Handschuhen. Sie liegen bunt bespritzt und wie erleichtert fallen gelassen neben den Farbtuben. Es gibt eine Minibar, einen Sekretär für grafische Blätter, aus dem die Neujahrs- und Freundschaftspost bedient wird, Grünpflanzen an der Treppe ins Freie, einen Schreibtisch mit Bücherborden, viel Ernst Jünger, die Schwarze Weide von Horst Lange. Der Expressionismus scheint Rahes sprachlich gedankliche Heimat zu sein. Man merkt es seinen Briefen und mündlich seiner Wortwahl an. Viel Zuströme, Erdkerne und Zurüstungen. Ein Tisch mit Stapeln von Bildhauerton. In einem der Kartons steckt ein Messer. Die martialische Geste augenzwinkernd abgemildert durch ein Tonmützchen auf dem Messerheft. Große, rostige Kugeln in einer Kiste. Das, sagt Rahe, sei ein Schwimmer, wie man sie aus Toilettenspülungen kenne. Früher habe sich auf dem Dach der Spinnerei ein Wasserreservoir für die Sprinkleranlage befunden. Die Kugeln habe er sich als Objets Trouvés behalten. Fantasie, der Netzwurf ins Meer der Fakten. Auf Rahes Kreuzer wohnen viele Maler. Einer von ihnen erforscht die Unzufriedenheit mit dem ersten Blick. Strukturierte Explosionen, Vor- und Nachstadien, der Farbgebrauch in seinen, in unsere Welt geholten Welten, Malerei als Dämonenbannung, das Eis, worin alles ruht und der Mensch sich nicht mehr fürchten muss. Er ist nahe an der Naht, tastet sich an den Moment unmittelbar vor der Explosion, eine Choreografie sich gegenseitig häutender, ineinander legierter Energien, ein Schachspiel der Kräfte. Das Schachbrett als Zündfläche, die Figuren mit Phosphorrändern. Implosion vor der schon sichtbaren Schubumkehr, der Eruption der Energie nach außen. Eine Fensterscheibe, wenn der Stein eines mutwilligen Werfers eben das Glas splittern und die Bruchstücke davonschießen lässt. Dieser Moment aus gestoppter Nova, Gefahr und Asymmetrie, der viel von des Malers Zärtlichkeit verlangt. Der Maschinist Rahe dient in einer ehrwürdigen, was das Vergewissern betrifft, früchtetragenden, jedoch inzwischen verdrängten und verrufenen Apparatur. Farbmüller könnte er heißen, Lichtmüller, Tür- und Fensterweber. Die Farben sind Rauch, das alte Wort für Rau, das sich in Rauchwaren erhalten hat. Rahes Farben könnten die Dinge bezeichnen, wie es sonst Umrisse tun. Die Farbe gebiert die Dinge nicht umgekehrt. Ding wird Findling in den Prozessen der Farbe. Sie verlässt ihren Stellvertreterdienst, ihre Fremdbestimmung, kommt zu sich selbst. Wenn Farbe Sprache ist, spricht Rahe hier als Lyriker. Dem Prosaschreiber wird Sprache zur Magd darstellerischer Absichten. Er muss sie in den Zweck missbrauchen, um sie zu gebrauchen. Der Maler schneidet den Klotz der bloßen Nützlichkeit ab und siehe da, die Farbe hat eigene Abenteuer. Linie, genuin zeichnerisches Element, fast auch Rahes Bedeutungsträger, verhilft ihnen zu einem Status, Seine Farben spielen mit den Erwartungen, die der Betrachter an sie hat, widersprechen der unterstellten Bedeutung, kommentieren sie auch, indem sie Verbindungen schaffen und sind. Farben als Vermittler, manchmal mit schmutzig-weißer Parlamentärsflagge, manchmal mit blutverschmierter Schärpe um den Kopf, häufiger jedoch in konfrontativem Gestus als feindliche Übernehmer. Eigentliches Ausdrucksmittel der Malerei streiten sie sich nicht nur mit den Linienumfassung, auch mit sich selbst, den Varianten, die zur Familie gehören oder nicht. Sie diskutieren um Deutungen und Hoheiten, um Sinn. Binnenkrieger, für die Liebe der Blitz ist, als Entladung von Hochspannungen. Die Bilder dieser Farben suchen nicht, sie finden das Drama. Der Rahmen dafür ist nicht mehr statisch, er ist durchlässig geworden. Ins Bild drängen Gäste, Usurpatoren, der Raum wird porös. Nebensonnen als Scheinwerfer getarnt werfen kopiertes Licht. Spezialschwerkräfte wirken, bei Rahel gibt es Gravitationen für Vorhänge, Fenster, Bühnen. Zwischen Vulkanen und Saugnäpfen spielen Beziehungen. Traum als Aufforderung, als Ruf aus der Tiefsee des Ich. Die fünf Ränder eines Bilds. Das fünfte sei, so Rahel, der Blick des Betrachters. Ich begebe mich ins Bild, wenn ich es betrachte, werde Teil davon. Das Bild betrachtet mich. Ich bin das Bild des Bilds. Es porträtiert mich. Die sächsische Tradition, so der Maler Thomas Vogelstrom vor dem Selbstbildnis als Mars in der Freitaler Sammlung. Wir waren immer noch allein und würden es bleiben, in diesem Schatz der Malerei, wie Vogelstrom sagte. Viele Glanzstücke, Bilder von Rang, gestützt und aufbauend auf der so reichen sächsischen Tradition bis zu Caspar David Friedrich, ja, bis zu Cranach zurück. Immer gute Malerei mit Sinn für Nuancen, wie Erhard Frommhold an Querner gerühmt habe. Und dieses Wort, gute Malerei, sei nicht eine abgegriffene kleine Münze, sondern hohes, ja höchstes Lob von Fachleuten. Wenn diese es aussprechen, hätte es eine andere Bedeutung, als wenn der durchschnittliche Kunstkonsument es so dahersage. Gute Malerei umfasse eine Vielzahl von Kriterien, denn alle gute Malerei als wesentliche Malerei, ebenso Zeichnung und Grafik, sei Weltauseinandersetzung. Weltauseinandersetzung durch Kraft und Strahlkraft ihrer Formung, ihrer Gestaltungsschemata, ihrer Gestimmtheit, ihrer Raumgleichungen und Ausdrucksalphabete, ihrer optischen Bewegungsvorstellungen. Bilder seien geistige Werkzeuge, alle unterwegs wie Schiffe ins Unendliche, Universelle. Sie wüssten, wie Karl Einstein formuliert habe, von den Schatten des Ewigen. Vor über 100 Jahren seien die Großväter, wie Vogelstrom sie nannte, ehrerbietig neigte er den Kopf, es lag kein Spott in seiner Stimme beim Wort Großväter, aus dem akademischen Historismus ausgebrochen, hinaus ins Freie, plein air, inspiriert von den französischen Impressionisten Karl Banzer, Gotthard Kühl, Ferdinand Dorsch, und hätten den Weg zu einer eigenständigen sächsischen Moderne gebahnt. Komm, lass uns sehen. Er zog mich vom Marsbild weg zu Hassebrauck. Expressive Farbkaskaden, Fabian, gleichwohl impressionistisch kultiviert, dann zu Rosenhauers Blumenstillleben mit seinen ausflackernden, sich wie Schumann-Träumereien verlierenden Blütengeflock. Das Dresdner Grau, so Vogelstrom, das auch ein Camille Corot-Grau sei. Bei Rosenhauer und bei Yüksel könne man es studieren. Die Stufungen, die Sattheit, die in dieser unterschätzten und wenig gemochten Farbe möglich seien, die Sinnlichkeit sogar, das, was Beckmann die Wut der Sinne genannt habe, ohne die ja alles ein Tempelschlaf sei, so Vogelstrom, ein Tempelgepenne, ein Kunsthochschulen-Professorengeschnarch, ohne Widerhall der rauschenden, dinglichen, licht- und farbsatten Welt. Sich zurücknehmen, um aus den Gitterstäben zu wirken, deren Widerstand die Kraft erst hervorrufe. Das Dresdner Grau, so Vogelstrom, das sei Noblesse. Die 100-Stufen-Treppe des feinen Unterschieds. Mit diesem Grau umzugehen sei nicht einfach. Mit Hemdsärmelmischungen aus Schwarz und Weiß sei es nicht ohne weiteres getan. Dieses Grau wirke ja, guckst dir nur genau an, dieses Rosenhauer-Bild, keineswegs kühl oder leer. Es sei keine tote Farbe, sondern beim Rosenhauer seien sie merkwürdigerweise alle da. Die Rosenwangen des Lebens im Dresdner Grau, die Ungeschminkten und die Geschminkten. Von wegen Provinz. Wir sind abseits, aber keine Provinz. Und was die Zentren betrifft, so habe Max Beckmann 1926 an seine Frau geschrieben: Berlin, Dresden, München, dann kommen Paris und New York. Als ob wir nicht herumkämen, so Vogelstrom. Und ich merkte, dass ihn der von außen gemachte Provinzvorwurf immer noch beschäftigte, ja, ärgerte. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass die Rede von der Provinz oft von den provinziellsten Geistern käme, die in Trever oder Paris lebten, wo sie glaubten, in der Welt zu sein, nur weil sie Meldungen vom Börsenticker in Verssprache knickten oder mit Montmartre und Champs-Élysées um sich warfen. Provinz sei überall. Es komme darauf an, die Welt in der Provinz zu sehen und sie, wo sie künstlerisch gestaltet werde, aus der Provinz zu entwickeln. Was habe er für provinzielles Zeug aus Mitte gelesen? Mitte, wo doch der Bär steppe, wie es heißt, und Weltliteratur aus Cambrai, Jericho und Meuselwitz. Was sind die gereist, rief Vogelstrom und breitete die Arme aus. Und nicht all inclusive und Sternehotel, wer hatte schon Geld? Zu Fuß sind sie gereist, die Maler. Hans Grundig und seine Malerfreunde gingen zu Fuß von Februar bis Spätsommer 1923, mitten in der Inflationszeit, Fabian, bis Oberitalien, um die italienischen Meister in Sammlungen und Kirchen im Original zu studieren. Querner, der Bauernquerner, wie es abfällig geheißen habe, ging zu Fuß nach Prag, Wien und Salzburg, nach Nürnberg, um Dürer im Original zu sehen. 1936 sei er zu Fuß nach Colmar ins Elsass gewandert, zu Grünewalds Wiesenheimer Altar. Die Welt in die Provinz zu bringen, darauf komme es an. Sie hätten alles gesehen, Fauves, Kubisten in Paris, der Chirico in Rom, und nicht nur die Künstler, auch die Händler hätten Welt eingetragen. Flechtheim, Kassierer, Nierendorf in Berlin, bald Nierendix genannt, Emil Richter in Dresden, die Kunsthistoriker wie Meyer Gräfe, Karl Einstein oder in Dresden Fritz Löffler, Hans Nadler, Paul Ferdinand Schmidt, Direktor der städtischen Sammlungen, der die Avantgarde förderte. Theodor Däubler, der in Pillnitz die Treppe zum Nordlicht schrieb und mit den Bienerts befreundet war. Stil ist Schicksal, habe Däubler gesagt, ein Diktum der Zeit und nicht nur dieser. Der alte Rhen, sagte Vogelstrom vor Querners Bildnis. Du kannst hier im Freitaler Museum zwei Bauern sehen. Den hessischen Bauern von Karl Banzer, oben bei Papermann, einen stolzen, herrischen Patriarchen. Wir werden vor einem unvergesslichen Blau und einem Weiß stehen, das mich immer wieder umhaut, Fabian. Wie der Banzer das Hemd und das Gesicht dieses Kerls gemalt hat. Und dann dieser Mann, der alte Rhen von Querner. Der listig ist und viel ärmer als der Hesse. Ein Einzelner, ein Häusler, der wohl gerade seine Mäuler satt gekriegt hat und vielleicht nicht einmal immer. Der hat den Hunger gekannt. Und das will was heißen, Fabian, ein Bauer, der den Hunger kennt. Schauen wir ihn uns an, den Rhen. Pastos, so Vogelstrom, sei der gemalt, nicht mehr in altmeisterlicher Lasurtechnik wie etwa das Doppelbildnis Querners mit seiner Frau Regina von 1931. Klar geschnittene Verhältnisse im Bild. Rhens Schuhe, klobige, schwere Ackerschuhe, fest auf dem Boden, verwurzelt. Die Arme hängen am Körper herab. Die schwere, graugrüne Joppe hängt am mageren Leib wie ein Gewicht, das einer wie Rhen nie los wird. So steht er und lauscht. Ahnt, das Gesicht erhoben wie in ein Jenseits. Ihm kommt alle Würde zu, wie einst dem Potentaten in den Fürstenbildern. Querner schrieb ins Tagebuch: Der große Rhen, man muss ihn rechts schärfer absetzen, die Joppe grüner, das Gesicht fahler machen, Hände blau-violett, mehr riskieren, stärker malen. Immer der einzelne Mensch, sagte Vogelstrom, dem Schicksal elementar geschieht, der sein Lebensfeld bestellen muss. Es ist sein Leib, der standhalten, seine Existenz tapfer abarbeiten muss, allen Massen und Klassen, Heilsverkündern und Fanfaren zum Trotz. Alles ist deutliche, klärende Form. Und Formen setzen Werte. Dieses gute Zeichnen, Vogelstrom wies die Linien, ist für jeden plastisch-räumlichen Ausdruck primär. Querner im Tagebuch. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen, seinen ureigenen Weg, unbeirrbar. Es hilft da niemand, kein Mensch als du dir selbst. Streben nach Echtheit, so Vogelstrom vor dem alten Rhen, und Abscheu vor der Mittelmäßigkeit, die beiden Forderungen des großen Edgar Degas an den Maler, das verkörpere Querners Lebenswerk ohne Schwanken. Orion. Sternbild der kalten Jahreszeit. Der Jäger am Firmament. Getrieben, treibend, gesucht das ganze Leben. Gearbeitet das andere. Arbeiten. Im Grunde ist alles Arbeit gewesen. Nichts anderes, nimmst du's genau, hat getragen und gehalten. Liebschaften immer wieder, fremd, unbegreiflich. Es hat dich berührt und oft gequält. Aber im Innersten, dort, wo eine Unruhe immer wieder Leben ausreicht, das mit dir zu tun haben soll und doch dich immer wieder überrascht. In Dresden die eine, die Krautpflückerin. Das Körperliche mit ihr. Aber sonst war da wenig. Das Innerste hat sie nicht verstanden. Du hast's vor ihr abgeschlossen. Wenig ist so schlimm, wie vor den Nächsten sich verstellen müssen. Und immer die Schuld, die Reue, das Ausweichen. Immer das Gefühl, das, was du machst, ist nicht recht. Es ist nicht das, was normale Menschen tun. Du bist nicht normal. Mit dir stimmt was nicht. Der landet in der Gosse oder im Zirkus oder im Irrenhaus. Dann habe ich gearbeitet und es wollte nicht. Ich wusste, dass das noch nichts ist, was ich mache. Dass ich nicht mit vollen Kräften daran bin, dass nicht meine vollen Hände hineinfahren in das, was ich tue, so dass es uneigentlich wird, saftlos, vorläufig. Noch dieses Wörtchen. Auf das Wörtchen noch eine Existenz gründen. Auf eine Ahnung, dass da was ist, das in dir eine Magnetnadel sucht und sich richten wird. Im Berg, im Dunkel, im unbekannten Land. Und wenn dein Sohn damit käme, Künstler werden, würdest du es ihm gestatten? Wenn er deinen Rat sucht und dir vertraut? Es hat ja keiner mehr Geduld, es darf ja kaum noch was reifen. Rätselhafter Stern, ich. Sohn eines Arztes, der ein tüchtiger Mann war, beliebt bei den Patienten. Er zeichnete, wie auch sein Vater, der Pastor. Doch vergaß er die Rechnungen. Die Tanten malten, die Cousins zeichneten, einer schrieb auch. Mutter litt unter Depressionen, war oft monatelang in Sanatorien. Von ihr aber kamen die Geschichten und der Küchenschleifstein. Unablässig gezeichnet, ja, aber es kam nichts heraus. Die interessiert waren, wollten wissen, was machst du, was hast du Neues? Und ich konnte nichts vorweisen. Die anderen, die Kollegen waren auf jeder Ausstellung. Sie waren produktiv. Und die Kritiker fanden das gut. Wer produktiv ist, der ist gut, der muss gut sein. Denn die Fabrik anwerfen, das ist, was wir verstehen vom Kapitalismus. Da gab's in Dresden so einen Kritiker, einen Mattschädel, brav wie Kohlrabi und borniert wie Kompost, der mich vor einem Christus, den ich gemacht hatte, fragte, wie dieser Christus sich mit dem Begriff seiner göttlichen Herkunft vertrage. Ich hatte noch keinen Gott gesehen, der Kritiker aber wusste Bescheid, erklärte mich für irre. Ich sagte ihm auf den Kopf zu, was ich von ihm halte. Dem Säuselheiligen, der beschränkte Pflaume, er war nicht begeistert, was mich erstaunte, denn es war doch die Wahrheit. Ich wusste nämlich, ja, viel besser Bescheid als er. Ich, der wahllos die Flinte abschoss, zeichnen, schreiben, zeichnen, dabei war ich doch Bildhauer, wie die Freunde kopfschüttelnd anmerkten. Ich langweilte mich, ich wusste alles auswendig. Mich langweilten auch die großen Städte, ihr Anspruch, ihre Behauptungen. Ich ging nach Friedrichroda, zeichnete einen Jäger und hatte sie plötzlich, die einfache Form. Wo ich früher 10 Linien brauchte, waren es auf einmal nur 3. Der Kritiker begriff nichts, warum auch. Ich brauchte ihn nicht mehr. Er kam nicht mehr in Frage. Wandere im Wind, was ficht's dich an? Lass ihre Hunde heulen. Das sagt sich so leicht. Die Augen haben Ringe, das Haar ist kraus und schütter. Das Leben hat dich gezeichnet, wie man sagt. Die Schultern sind schmal. Aber Zeichnungen sind Stellvertreter ihrer Originale, erfordern Verstellungsverhalten vom Betrachter. Er tut so, als hielte er das Bild für das Original. Da bist du nun ein Bildhauer, ein Bildschnitzer. Hast dich immer ums Leben bemüht und das Leben selber, es schaut dich hiefrig an, wie sie in Sachsen sagen. Im schönen Dresden, dieser Residenzhure, schiefe Seelennest mit Eierschecken, Gemüt, nichts da. Norden, Osten, Klarheit und Licht. Paris war mir nichts und viel. Es sollte eine Legende sein, ich fand nur Realität, ich war dort nur zu Gast. Ich verachtete die Gutwettergeschmeidigen, Rektum-Puderbüchsen auf 2 Beinen, Charakterbettler, Daseinsquallen, Harmonieharfner, die Feuilleton-Lyriker und Gefälligkeitsschnitzer, hübschartig in der Prosa, nett in den Pinseln, vernünftig in der Oper. Ja, nichts riskieren, ja, nicht aufs große Ganze und ja, kein Pathos. Da kriegst du Dresche von denen, die bei allem, was nicht durchironisiert ist, gleich den gereckten Arm sehen. Ironische Kunst, was soll das sein? Die Sekundärindustrie weiß es, schmiert den Sekundärindustriellen unter unseren kulturschaffenden Nektar ums Maul, dass sie ja nichts Anstößiges schöpfen, unsere Schöpferchen, dass sie gefälligst publikumsgerecht herumpfuschen, dass sie Kohlköpfe malen, die wie Kohlköpfe aussehen, dass sie deutsch oder russisch oder süffig oder leicht oder sonst wie anerkannt tanzen. Kannten keine wirkliche Not. Und wenn sie sie kannten, haben sie sie weggelogen, haben die Kunst verraten, zur Puppenstube degradiert. Finger und Mäntel immer im Wind, dass nur ja jeder Wetterwechsel rechtzeitig erkannt wird. Auf Linie sein, das waren die Linienrichter. Ich musste noch mal raus. Bei aufkommendem Sturm ging durch die Heidberge und zurück quer über die Wiesen bei Primerburg. Der Wind steifte auf, schüttete mir Eisnadeln ins Gesicht. Ein Waldverwüster, wie sie hier sagen. Es kreischte und knirschte in den Bäumen. Knall des Brechens, stöhnende Äste, die bis zum Äußersten gebogen wurden. Manche jammernd wie Klageweiber, hin und her gejätet unter der Windharke. Ich ging zu den Rövertannen ins dichteste Finstere, wo es mit Pechfingern eine Suppe rührte aus Hexenhaar und Tannenästen, die sich ineinander schlangen. Die Wipfel gegen den hell bizarren Himmel gingen aufeinander los wie Knüppelschläger. Es knarrte und quarrte. Ich machte, dass ich auf die Wiesen kam. Der Sturm packte die Wolken, riss sie zusammen und auseinander wie Stopfwolle. Immer wieder schaukelte weißes Licht vor, in dem, wie Rußflocken, lebendige Tuschespritzer, Krähen strudelten. Sturmgenießer, auf- und niedergezerrt an den Flügeln, die sie wie im Überschwang breiten, dann wieder an die Kante des Winds und runter über die Wiese im Schutz des Waldsaums. Dort greift die Luft noch nicht zu, die Krähen sammeln, ja, spülen sich im Flachflug, bilden schwarze Quirle, Sekundenhaufen, die gegen die Baumwand eindrehen, um dann, wie auf einer umgekehrten Rutschbahn, nach oben und mitten hineingerissen zu werden in die Brandung der Lüfte, segeln auf der Orkanklinge, kippen weg, werden an den Rand geschleudert, senken sich und ihrer Luftlust Trupp um Trupp wieder zu Boden. Nach Hause, Orion, nach Hause, das ist das schönste Wort. Zu Kapitän Cornelius am Heidberg, zu Tilla, Miechen, zum Engel mit dem Gesicht der Malerin, zum Geistkämpfer, ins Atelier mit seiner Stille.
Sehen lernen, sagte Vogelstrom, und eindringen, durchdringen. Von der Oberfläche des Gemäldes zudem in einem Museum leicht die Gesamtheit aller ausgestellten Gemälde wird, zu den einzelnen Bildern. Ninas Atelier. Hier kann ich den Vornamen verwenden, aber etwas in mir sträubt sich dagegen, von Martins Atelier zu sprechen. Martin brät Steaks und zupft Unkraut, aber wenn er sich aufs Fahrrad geschwungen hat und nach Plagwitz in die Baumwollspinnerei fährt, geschieht, scheint mir, die Metamorphose zum Maler Rahe. Ninas Atelier also liegt neben dem Rahes, ist kleiner, riecht anders, ungiftiger, milder. Sie malt mit Caseinfarben. Casein ist ein Käseeiweiß und manchmal, so Rahe, rieche es hier sehr danach. Obwohl dieses Atelier in einem ehemaligen Waschraum eingerichtet wurde, man sieht noch die Kacheln an den Wänden, wirkt es nicht kühl. Bei Rahe hat man es mit einer Arena, einer Kampfstätte zu tun, etwas Ernstem und Schwerem und einer Kunst, die weniger spielen als eingreifen will. Bei Nina Schmücke unmittelbar die Empfindung von etwas Heilkräftigem, von einer unkonventionell und erlebnisoffen betriebenen Apotheke, zu der alle kommen dürfen, die ein Pflaster oder ein Tränklein oder auch nicht nur das brauchen. Eine deutlich weibliche, dennoch schwer genau zu fassende Atmosphäre, denn wenn auch bei Rahe das drachengezackte Testosteron dominiert und bei Nina Schmücke Behutsamkeit, nahezu archetypische Mann-Frau-Zuschreibungen, so ist es doch damit nicht getan. Es sind zwei Sonnensysteme, die ineinander dringen und dadurch an bestimmten Punkten ihre Statik ändern, dennoch sie selbst bleiben, als eigenständige Gefüge wirken. Beide Sonnensysteme haben alle Möglichkeiten, abgesehen davon aber ihre Hauptgestirne. Das erzählende Malen dominiert. Bei Rahe mehr Bühne- und Wagner-Programm, bei Nina Schmücke eher die Welt der Märchen. Ich kenne auch frühere Arbeiten von ihr, als sie in einer Punkband spielte. Auch bei Nina befinden sich drei Bilder in Arbeit. Ein Gesicht ist gelöscht worden. Rahe merkt dazu an, dass es ein nichtssagend schönes Gesicht gewesen sei. Nina habe ihn um ein Urteil gebeten. Mit Kritik halten sie es so. Nur wenn sie ausdrücklich erwünscht wird, wenn der andere sagt, du kannst du mal kommen. Denn wenn jemand ins Atelier tritt und als erstes sagt, dieser Reifen da, der ist aber misslungen, könnte das unter Umständen das Bild kosten. Manchmal sei durch eine solche Bemerkung ein Bild hingerichtet. Es sei dann einfach keinerlei fortsetzende Energie mehr abrufbar. Nina sei die Großmeisterin des mittleren Formats, er hingegen brauche die große Leinwand, da er seinen Figuren von Angesicht zu Angesicht auf Augenhöhe gegenübertreten müsse. Die Bühne Rahes ist eine der Anwesenheit. Die Tragik, hin und wieder auch Komik seiner Figuren, bezieht sich aus dem Missverhältnis zwischen dem Ich und seiner Umwelt. Sie wirken unpathetisch, aber gefangen in pathetischen Augenblicken. Wagnerisch gesprochen ist das Drama der rahischen Personage das ihrer Inszenierung. Bei Rahe wirken die Farben manchmal seifig, eitrig, sie haben Temperatur. Und das Gesicht dieser Farben, jede gehört einem anderen Dämon, zeigt nur in den frühen Bildern einen unaufgeregten Ausdruck. Bei Nina Schmücke wirken die Farben trockener. Ich weiß nicht, ob das am Casein bzw. bei Rahe am Öl liegt. Ihre Farben sind auch stärker bei sich selbst. Was nicht bedeutet, dass sie mit sich selbst beschäftigt wären. Derlei Affekte sind dieser Malerin offenkundig fremd. So hat sie beispielsweise ein Rosa gefunden, für das mir das Attribut zulässig angemessen scheint. Es ist kein Instrument bunnyhaften Weibchentums oder des Umschwindelns von Wirklichkeit. Es erscheint auf ihren Bildern als ein Phänomen neben anderen. Und ich wundere mich, wie es ihr gelingt, diese Farbe von ihren Gefährdungen freizuhalten. Rahe spricht über die inneren Bildgesetze, die Erzählungen, Deutung und Verweis als System von Farbbeziehungen, Blicklenkung, geheime und offene Magnete. Was das Bild mir erzählt, ist nicht das, was das Bild mir zeigt. Als äußere Bildgesetze sieht er Raumaufteilung, Koloristik, Format. Er wird wieder unruhig, ich will aufbrechen. Ich benutze die Toilette, ein sonderbarer Raum. Die sanitären Einrichtungen sind nachträglich neben zyklopischen Motoren eingefügt. Schwarze Kacheln, edel, teure Duscharmaturen, auf einem Bord eine Menge Kosmetika. Ich mag die Industrieatmosphäre, die klösterliche Strenge, das nicht gemütlich Abweisende der von Beton und Maschinen bestimmten Umgebung. Maler als Arbeiter, die konzentriert ihr Tagwerk tun, dazwischen etwas essen, sich miteinander unterhalten, Bücher zeigen, Studien treiben, abends nach Hause radeln, im Sommer an heißen Mauern Rost und Grün vorbei. Sehen lernen, sagte Vogelstrom, und eindringen, durchdringen. Vogelstrom beschloss, die Sammlung Pappermann im oberen Stockwerk nachts anzuschauen, geführt vom Kustos auf Schloss Burg Rolf Günther, den er seit langem kannte. Der Pappermann sei einer der wenigen großen Sammler des Ostens gewesen. Private Sammler, private Galerien habe man an drei Händen abzählen können, so Vogelstrom. Ursula Baring mit ihrer Galerie im Gymnastiksaal in der Oskarstraße, Gerhard Patzig in Freital mit seinem Kunst- und Antiquitätenhandel in der Dresdner Straße, bei dem Louis Armstrong Kunde gewesen sei, die Galerie im Flur in Erfurt unter Peter Peinsker und später Gabriele Kachold, die in einem besetzten Haus in der Pergamentergasse gelebt und ihre Arbeit als knallhart politisch bezeichnet habe, als Untergrund und Opposition zum gesellschaftlichen System, das sie erst habe mitbauen wollen, bis sie exmatrikuliert und in den Knast gekommen sei. Er, Vogelstrom, habe in der Galerie im Flur ausgestellt und an den Diskussionen, den nächtlichen, wahrhaft episch nächtlichen, so Vogelstrom, Diskussionen bei und mit Gabriele Kachold teilgenommen. Sie habe Plakate gedruckt und in Kirchen ausgehängt, in der Konditorei ihrer Schwester nach dem Motto »Flucht in die Öffentlichkeit«. Man habe sich die Freude weitergereicht, aber auch das Wissen. Jeder konnte sehen und fragen. Es gab keine Schilder, Eingang und Ausgang. Selbst I.M. Hakon, der über die Galerie im Flur umfassend an die Staatssicherheit berichtete, konnte an diesem Ort den Zusammenhang zwischen dem Kunstwerk und der Kunstaneignung miterleben. Galerie Baas in Magdeburg, Hegelstraße 33, Fabian. Die Berliner Galerien im Berg, die Galerie Schweinebraden in der Dunkerstraße 17, Galerie De Loch in der Schönhauser Allee, die Galerie Viola Blum, die Ateliergalerien von Hans Scheib in der Raumer und in der Sretzky-Straße, die Wohnungsgalerie von Petra Schramm in der Kuglerstraße, die Ladengalerie von Christoph Tannert, die Galerie 13 von Rainer Oelsner, die Hallenser Wohnungsgalerie K.A.G.A. Mumpietz von Joachim Wenke, die Dresdner Künstlergruppe Lücke, die ein Atelier in der Hechtstraße nutzte, um Ausstellungen zu zeigen, die Kunsthandlung Kühl, die Ateliergalerie Boykott in Karl-Marx-Stadt. Über all das habe die Kunsthistorikerin Yvonne Fiedler eine Dissertation namens Kunst im Korridor geschrieben, die bei Links als Buch erschienen sei, so Vogelstrom. Aber ich bin abgeschweift. Der Pappermann als Sammler, Fabian, ein Unikum. Vielleicht noch der Baron Utz in Prag, über den Bruce Chatwin eine Erzählung schrieb. So etwas habe es nur in der atlantischen Kultur gegeben. Pappermann sei kaufmännischer Direktor des volkseigenen Betriebs Otto Buchwitz gewesen, später dann im VEB Medizin und labortechnische Anlagen. Alle Zimmer seiner Wohnung, so Vogelstrom begeistert, voller Bilder von oben bis unten, außer Klo und Küche, in der Küche genau genommen nur der Herd und am Herd genau genommen nur die Herdplatte. Einmal habe der Pappermann, dem alles über den Kopf zu wachsen drohte, eine Neuerwerbung aus lauter Verzweiflung über den Platzmangel vorläufig in die Herdklappe gesteckt, diese aber offen gelassen, um das Papier, eine wertvolle Grafik aus der sogenannten Goppelner Gruppe um Karl Banzer, Max Pechstein, Sascha Schneider, Robert Sterl, nicht zu vergessen. Er habe aber die Klappe, weil sie beim Hantieren in der Küche störte, doch geschlossen und dann die Grafik gesucht, wie ein Irrer, so Vogelstrom, und ahmte die Suchbewegungen des Sammlers Pappermann nach. Gesucht in den Schränken, wo er die Grafik üblicherweise aufzubewahren pflegte, beim Porzellan, im Klavier, in Kisten und Kasten, sogar hinter den Bildern, an einem Wochenende fertig nach all der vergeblichen Suche, nach der Verzweiflung, habe Pappermann sich eine Semmel aufbacken wollen und das gesuchte Stück wiederentdeckt, worauf er eine Wiederentdeckungs-, ja, Wiedergeburtsfeier veranstaltet und einen sogenannten Wiederentdeckungstango mit Frau Dr. Kardinar vom Sterlhaus in Naundorf hingelegt habe. Überall Bilder an den Wänden, Fabian. Und das Sterlhaus müssen wir unbedingt mal besuchen. Dort haben wir mit Papermann und der Kardinar fabelhafte Ausstellungen und Abende gehabt. Mit Staatskapell und Philharmoniemusik, das Krauss-Quartett, das Dietz-Trio, das Ulbricht-Quartett. Papermann hat seine Sammlung nach Freital gegeben. Sie ist eine der wenigen vollständig erhaltenen Dresdner Sammlungen. Wir gehen nachts rein. Brot, Aufschnitt, Wein musste besorgt werden, dazu Geschirr. Der Günther habe Picknickgeschirr auf dem sogenannten Tabakboden des Schlosses, so Vogelstrom. Ein nächtliches Kunstgespräch, wie wir es als junge Maler in der Hochschule für Grafik und Buchkunst und an der für bildende Künste immer wieder geführt haben. Mit dem barocken Siegfried Klotz, der die Frauen porträtiert habe wie kein zweiter nach Modigliani. Er jedenfalls, so Vogelstrom, kenne keinen. Doch Kitaj und Querner natürlich. Aber bei Querner, bis auf das Bildnis Bronja Schmidt, keine Stadtschönheiten, keine Studentinnen, sondern Bäuerinnen, Frauen, die das ganze Leben schwer körperlich gearbeitet hätten. Die Hertha Mikan immer wieder, so Vogelstrom, der mich vor das Bild der Gaststätte Kreml zog, das Eberhard von der Erde gemalt hatte. Letzte lichtgefüllte Höhle in blauer Dunkelheit und, so Vogelstrom, Ort gepflegter Keilereien zwischen den Kumpels von Wismut und Steinkohle. In Freital habe es das Bergwerk Willi Agatz gegeben. Den Eberhard von der Erde habe er, Vogelstrom, in der Kunsthandlung von Gerhard Patzig getroffen, wo der Eberhard von der Erde wiederum Querner getroffen und ihm, Vogelstrom, von dieser Begegnung erzählt habe. Querner habe ein Bild gesehen, geguckt und nichts gesagt. Dieses gefürchtete Nichtssagen des Malers Kurt Querner. Er habe andere Künstler, jedenfalls die seiner Gegenwart, ignoriert, nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstschutz. Man dürfe nicht zu viel in sich hereinlassen, was auch ein Motto der Gaststätte Kreml hätte gewesen sein können. Er treffe den Eberhard hin und wieder. Zuletzt habe der eine Bürgermeistersuite gemalt, sächsische Bürgermeister. Der Freitaler habe als Wichtel verkleidet Bonbons auf dem Weihnachtsmarkt verteilt. Ein Bild, das die gegnerische Fraktion im Stadtrat nahezu einstimmig anzukaufen beschlossen habe. Zuletzt, zu Vogelstrom, habe er den Eberhard in einer Uniform der Bundeswehr angetroffen. Er habe einen Zyklus über das Freitaler Edelstahlwerk gemalt, mit Werksvertrag. Er habe sich auf eine Übung vorbereitet, eine Woche Gast auf einem Panzertyp Leopard 2. Der Eberhard sei ein Technikfreak. Er habe über ein halbes Jahr warten müssen, bis seine Anfrage, auf dem Panzer mitzumachen, positiv beschieden worden sei. Die Armee sei für ihn ein vergessenes, archaisches Thema. Der Eberhard, so Vogelstrom, sehe sich als Maler, der am falschen Ort, zur falschen Zeit, die falschen Bilder male. Der Maler Vogelstrom. Vor dem Besuch bei Thomas Vogelstrom hatte ich mir einen Wecker mit Funkfernsteuerung eingesteckt, als von der Trevischen Atomuhrzentrale präzise gehaltene Taschenuhr. Es war mein erster Besuch bei Vogelstrom nach langer Zeit. Zuletzt hatte ich ihn wohl in Leipzig gesehen, damals, als ich Medizinstudent in der Liebigstraße gewesen war. Ich ging im großen Garten an der Karcher Allee spazieren, hielt vor einer anbrüchigen Eiche, deren blassgelbes, wie ein freipräparierter Muskel in den Fasern gekrümmtes, von der Rinde entblößtes Holz zerpunktet war, von den Ausgängen der Käferlarvenröhren. Ich klappte alle halbe Minute den Wecker auf, um auf keinen Fall unpünktlich zu sein. Wir waren für Punkt 10 Uhr verabredet. Ich wollte Punkt 10 Uhr den Vogelstromschen Klingelknopf drücken. Das Haus hatte ein würdiges Gesicht, Bruchsteinmauern, die Fenstereinfassungen aus Sandstein, schmucklose Linienführung bei eigenwilligem Baukörper. Ich dachte, eins dieser südfranzösischen Natursteinhäuser, die von der Landschaft selbst hervorgebracht zu sein scheinen, und gerade nur den einfachen Behausungsbedürfnissen nachgeben. Raum, Fenster, Entwässerung, Schornstein. Vogelstrom öffnete eine Sekunde nach dem Klingeln, machte große Schritte aus der stahlblauen Tür heraus, nahm sich aber auf halbem Weg zurück, steckte verlegen die schon zum Gruß erhobene rechte Hand in die Hosentasche. Seine Frau kam die Treppe herunter ins Vestibül, schaute kurz, grüßte, dies erfahrene, taxierende Mustern der Ehefrauen, das wie eine Schranke vor der Haut ihrer Künstlerehemänner liegt, sie ließ uns allein. Die Katze Mackie Messer wies den Weg zum Atelier, ihr linkes Auge tränte, eine Verstopfung des Tränenkanals, die sich zu Vogelstrom nicht mehr beheben ließ. Rechts sein Bücherrefugium um Tisch, Sessel, Stuhl, Couch, Bücherborde voller Kunstbildbände. »Nahezu alles«, sagte Vogelstrom, der meinem Blick gefolgt war, »nahezu alles von Gombrich, nahezu alles von Warburg, alles von Karl Einstein.« Vogelstrom zog ein sumpfgrün gebundenes Buch mit Ledernacken und Kanten aus dem Regal. »Die Kunst des 20. Jahrhunderts«, Propylen-Originalausgabe, gewichtig, dicht und haptisch unbezweifelbar wie ein gutes Brot. Karl Justi, unzählige essayistische und Tagebuchschriften, von Doderer die Tangenten, ich kannte außer den Heimitisten niemanden, der dieses Buch las, Mitglieder der Doderer Gesellschaft, die österreichische Korrespondenz der Kohleninsel. Künstlerbücher. Auf dem Tisch ein Radziwill-Band, ein Kitai-Katalog, 4 Bände Picasso-Biografie von John Richardson, eine Ben- und eine Rilke-Biografie. Kaum waren wir eingetreten, legte Vogelstrom los. Wir sahen sofort Bilder an, er redete. Das eigentliche Atelier lag zur Linken, ein Raum von etwa 40 Quadratmetern, mit Bildern vollgestellt, die meisten größeren und großen Formats. Die Kunstmessen in New York, so Vogelstrom, die große Messe in Treva, diese Biennale, wie sie genannt wird, seien in Wahrheit keine Kunstmessen. Sie haben mit Kunst nicht das Geringste zu tun, auch wenn dort Kunst ausgestellt wird. Nichts haben sie mit Kunst, mit der Idee von Kunst zu tun. Es sind Geldmaschinen, nichts weiter. Weltgeldmaschinen. Es sind Kunstaussaugmaschinen, die, weil sie die Kunst zum Aussaugen brauchen, dann eben doch auf perverse Weise mit Kunst zu tun haben. In einem parasitären, einem zerstörerischen Sinn. Traumaussaugmaschinen. Vogelstrom tigerte durch das Atelier, packte die Katze Mackie, die dergleichen wohl schon gewöhnt war. Sie schloss nur träge die Augen, schnickte mit dem Schwanz, als Vogelstrom sie absetzte, direkt vor einem Farbbatzen auf dem mit Farbresten, Farbklumpen, Farbkratern bedeckten Atelierfußboden. Seine Hände sprachen von Vernichtung, als er, seine Rede fortsetzend, Bilder vorklappte, Studien zum Schatzinselzyklus, wie er sagte. Er habe einen riesigen Auftrag vom Finanzministerium in Treva bekommen, wie sein Vater damals für das Revolutionspanorama. Ob er sich nun Sorgen machen müsse, zum Staatskünstler ausgerufen zu werden? Grausige Vorstellung. Mahlstromartige, Vogelstrom biss die Zähne zusammen, mahlstromartige, ja, mahlstromwahnsinnige Veranstaltungen. Dabei ist eine solche Messe nur der Zentralmahlstrom, Fabian, nur der Kreisel, der am stärksten ansaugt. Um ihn herum existiert ein Kranz von Unterkreiseln, Unter- und Nebenmahlströmen, Messen mit Spezialthemen, einem einzigen Maler gewidmet, der gerade angesagt ist, wie man sagt. Irgendein gehyptes Bürschchen, interessanterweise meist junge, attraktive Männer, Typ Idealist mit zärtlichen Augen und Tötungsabsichten am Kussmund. Nina Schmücke ist nicht dabei. Sie war es einmal, als sie noch Punk war und ihre Bilder mit Blut malte. Hast du das mal gesehen? Bist du mal dabei gewesen? Mit Blut aus dem Schlachthof, Fabian. Eimerweise hat sie Blut geholt, hat die geschlachteten Schweine und Kälber fotografiert, hat beim Ausbluten zugesehen. Sie hätten einmal, so Vogelstrom, gemeinsam dort gemalt, zu Punkmusik von Ninas Band. Sie hätten auf dem Fleisch miteinander geschlafen, gestunken habe das, auf dem rohen, bitteren, bis in den Kern aufgehackten Fleisch. Ein Kälberauge habe ihn dabei angeglotzt und er habe mitten im Liebesakt dieses Auge aus seinen Verankerungen reißen müssen. Das sei ein Zwang gewesen. Er habe sich nicht wehren können. Eine Stimme im Kopf habe ihm gesagt, dass, wenn er dieses Auge jetzt im Liebesakt mit dieser Malerin, die mindestens so gut zeichnen könne wie er, nicht herausreiße, mit sämtlichen Fingern der Zeichenhand, das sei wichtig, wenn nicht entscheidend gewesen, wenn er dieses Auge nicht jetzt mitten im Akt, er unten, sie oben, eine heftig begehrende, unzähmbare Meeresjungfrau, eine Fisch- und Fleischjungfrau, wenn er dieses Auge nicht sofort herausreiße, mit den Fingern drumrum greife, es zu fassen und sicher in den Griff bekomme, dass es dann mit seiner Malerei nichts werden würde, dass dann die leitenden Geister, du glaubst doch auch an sowas, Fabian, nie mehr zu ihm zurückkehren und sich in seinem Atelier aufhalten würden, in seinen Farben, auf seinen Pinseln, der Zeichenkohle, den Bleistiften. Die habe der gnadenlose Lehrer seines gnadenlosen Lehrers Kalterer gesagt, Richard Müller, genannt der Kunstunteroffizier, nicht scharf und hart und spitz genug sein könnten. Der härteste Bleistift zeige am unbarmherzigsten, ob der, der ihn führe, ein Schluderer, Schmierant und Nichtskönner sei oder ob er die Linie beherrsche. Vogelstrom kehrte zu den Kunstmessen zurück. Eine Woche zu dröhnen, Fabian, nichts anderes ist das. Und sie dröhnen sich zu, die Galeristen und Kuratoren und Maler, die wie Puppen ihrer selbst neben ihren Exponaten stehen. Die Tussis und Tissis und Sissis und Anschmissis, um der Wucht eines technisch erzeugten Komas zu entkommen. Der Geldelektrizität, Fabian, der schieren, absurden, viehischen, geilen, beklemmenden Geldelektrizität einer Megalopolis wie New York oder einer Megalopolis wie Treva. Sie dröhnen sich zu, um am Rausch teilzuhaben, dem Rausch der Geschäfte, Fabian, unterschmeichelt vom Lieblichkeitsbach, so Vogelstrom, der um die Sammler säusle, damit sie kauften, damit sie kirre gemacht würden und ihre Gier, die insgeheime, aber in den Augen waffenstachende Gier, endlich freigespült werde, aus den hemmenden, aber auch schützenden Klinken, Fabian. Ich habe Sammler erlebt, die sich sehenden Auges, das Geflehe und am Ende Gebettel, das Geschrei, den Hass, die Verzweiflung ihrer Ehefrauen beiseite wischend, taub für die Menschen an ihrer Seite, am Ende die Frau sogar ohrfeigend. Ja, ich habe den Sammler Braha erlebt, Fabian, der seine Frau, deren Fassungslosigkeit er nicht mehr ertrug, einfach aus dem Fenster steckte, das, da solche Messen der Logistik wegen oft ebenerdig stattfinden, Gott sei Dank nicht hochlag. Er kümmerte sich nicht darum, lachte aber, als ob er über diese unverhoffte Entdeckung, wie man seine Freiheit zurückgewinnen kann, glücklich wäre. Das war ein kurzes Glück, Fabian, die Scheidung kostete ihn die Hälfte seines Vermögens, er musste seine Sammlung verkaufen. Sammler, Fabian, die sich sehenden Auges bewusst und tödlich ihrer Gier hingeben und sich in den Ruin kaufen. Mein Galerist, der auch Nina und Martin Rahe vertritt, du kennst ihn, den gerissenen und als Hans Dampf in allen Kunstgassen auftretenden Karl Bunke, hat eine Selbstmörderliste, linke Spalte Künstler, rechte Spalte Sammler. Ein schmales, sehr schmales Feld dazwischen für die Galeristen, Fabian. Galeristen bringen sich selten um, sie stehen dazwischen. Vermitteln und beobachten, kassieren ihren Teil, halten sich aber von beiden Abgründen entfernt. Der Pest der Künstler und der Cholera der Sammler. Sie gehen pleite, die Galeristen, gehen ins Kulturmanagement. Aber hast du je einen echten Künstler gesehen, der sich ein Jahr Babypause nimmt? Künstler, Künstlerinnen, warf ich dazwischen. Wie immer, wenn ich aufgeregt war, geriet ich ins Stottern.